Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Hallo die Herren, also haben wir ein schönes Wochenende gehabt, oder? Mit einem geilen Topspiel und ja, wie gut waren die Dortmunder wirklich, denke ich mir, müssen wir heute unbedingt diskutieren. Und Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, also Uli Hoeneß hat natürlich recht, wenn er das zu mir sagt, aber ich glaube auch diesmal zu vielen Fußballfans, weil was da wieder an Schiedsrichterentscheidungen waren, ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung, was faul ist, ich habe keine Ahnung, was Elfmeter ist. Ich habe keine Ahnung, was die Jungs pfeifen. Ich habe keine Ahnung, was die für Anweisungen haben und sich's nachher schönreden. Das haben sie allerdings mittlerweile gut drauf. Kommunikativ sind sie besser geworden. Wenigstens etwas.
Also ich glaube, es wird langsam echt Zeit, dass wir einen Schiedsrichter mal hier zu Gast haben, Uli. Weil ich merke da so eine gewisse Angespanntheit bei dem Thema bei dir. Also ich glaube, da müssen wir mal ran.
Ja, aber nur, weil ich mich nicht mehr auskenne. Jetzt weiß doch keine Sau mehr, wann jetzt wirklich Hand ist, Stützhand, Handhand. Gegenhand, hochgehalten, angeschossen, hingedrückt, was weiß ich. Also, boah, ist das schwierig. Und nachdem es ja keiner weiß, könnten sich die deutschen Schiedsrichter ja locker auf irgendeine Linie einigen. Die FIFA kann da nichts dagegen haben, weil da pfeift jeder, was er will, weil es einfach nicht ordentlich aufzulösen ist. Zurück zum guten alten Handgefühl und dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Ja, und von Foul brauchen wir gar nicht reden, okay, das kann immer wieder mal passieren.
Da lädt sich richtig was auf bei Uli. Timo, du hast recht, wir müssen mal einen Schiedsrichter einladen. Da muss mal ein Gespräch, ein klärendes Gespräch unter vier Augen stattfinden. Zwischen einem offiziellen und unserem offiziellen hier.
Ja, da suchen wir schon. Naja, wenn die dann bei uns sind, finden wir sie alle super, weil sie hätte sich wunderbar verkaufen können. Ja, da haben wir ja gesehen, dieser Florian Exer hat ja wieder auch wieder einen hingelegt da an der Woche und er kann wunderbar erklären, das habe ich ihn ja schon mal gelobt hier schwer, wie er dann seine Entscheidung begründet hat, nur daran liegt es ja nicht. Aber lass uns doch zum schönen Fußball kommen.
Ja, ganz kurz, um das einzuordnen, bevor wir dann richtig schön in den Klassiker einsteigen, Uli. Florian Exner war unterwegs bei Mainz gegen Leverkusen, wenn wir gerade eh bei diesem Thema sind. Da gab es das Foulspiel von Tabsoba gegen Nebel, was dann nicht als Foulspiel gepfiffen wurde. Ja, ich habe es mir gerade eben auch nochmal angeguckt, weil ich dachte, mit einer Nacht schlafen oder zwei Nächten schlafen, guckt man vielleicht nochmal anders drauf. Ja, wahrscheinlich wird er sich es jetzt auch angucken und sagen, gut, hätten wir anders entscheiden müssen. Aber ist so, wie es ist. Wir brauchen einen Schiri, anders können wir es nicht regeln hier.
So ist es. Immer. Aber wo wir eh schon bei der Szene sind, wisst ihr, an welche ich da gedacht habe direkt? Demirovic gegen Schwäbe. An das Foul, wo der Stürmer nicht mitbekommen hat, dass er gefoult worden ist, wo der VAR sich eingemischt hat. Und wenn du diese beiden, dann da geht es ja auch immer um dann Trefferbild und alles. Es gibt ja ganz viele Formulierungen, die Schiedsrichter jetzt eingetrichtert bekommen, die sie auch immer erwähnen müssen. Wenn du das nochmal vergleichst, also ich saß in Heidenheim im Stadion und du hast dann links unten so ein bisschen, wenn du am Feld sitzt, die Konferenz laufen. Und natürlich achtest du zu 98% auf das Spiel vor dir, auf den realen Rasen und guckst dann immer nur so ein bisschen runter, um so ein Gefühl zu kriegen, was passiert in anderen Stadien. Und ich habe genau in dem Moment, als die Wiederholung von dieser Szene, wie Tabsoba den armen Nebel fast in zwei Teile getreten hat mit beiden Beinen, habe ich runtergeguckt und dann habe ich 3 Minuten wieder unser Spiel verfolgt in Heidenheim und dann habe ich wieder runtergeguckt und dachte mir, habe ich jetzt den Elfmeter verpasst? Haben sie ihn verschossen? Und dann habe ich erst mitbekommen, ah nee, die haben gar keinen bekommen.
Ja, also komplett verrückt. Komplett verrückt. Also bei Harry Kane kann das alles nicht passieren, weil der jedes Jahr oder jede Woche, Woche für Woche, neuer Superlativ. Mir fällt keiner mehr ein. Habt ihr irgendeine Sprachregelung, was man zu ihm sagen?
Ja, erstmal wäre es mit dem Elfmeter schwer geworden gegen Borussia Dortmund, glaube ich, weil er kaum im Strafraum war. Das war ja der ganz neue Harry Kane. Das war ja für mich fast gar kein Zehner mehr gegen Dortmund, sondern teilweise ein Achter, teilweise ein Linksverteidiger. Ich hatte dank dir, Uli, Karten wirklich ziemlich nah am Spielfeldrand. Und dann war Harry Kane vor mir plötzlich Linksverteidiger. Und du hast dich angeguckt und denkst, was passiert denn hier? Aber ja, am Ende macht er wieder ein Tor. Also ich fand auch, also ich habe wirklich keine Worte für diesen Auftritt. Es war die pure Weltklasse.
Geilsten war die Grätsche am eigenen 16er. Das war absoluter Wahnsinn. Und zwar habe ich ihn vorher irgendwo noch ganz woanders rumturnen sehen und da kam er plötzlich aus dem Nichts und hat schnell mal einen weggeflext. Also da muss man einfach sagen, Harry über alles. Und was an dem Typen halt so geil ist, also jeder andere hat dann irgendeine, so ein Spieler hat eine Irokesenfrisur, 700 Tattoos und hat sich muskulös aufgepumpt, ja. Und er ist einfach so der nette Junge von nebenan. Und es ist vollkommen wahnsinnig, muss man einfach sagen. Also erinnert mich dann immer wieder Harry Kane. Und vielleicht können wir das Foto sogar nochmal einbauen irgendwann. Das Foto Harry Kane mit seiner damaligen Freundin, ich glaube 12 und 14, mit David Beckham. Ja, genau so schaut er heute im Prinzip immer noch aus. Und das Schönste daran ist, seine damalige Freundin ist heute seine Frau. Also das ist so alles andere wie irgendwie Fußballspieler und Wahnsinn.
Ja, das Coole ist, bei so vielen, mir fällt da jetzt El Mala ein, da denkt man sich, ah, okay, wenn der noch 5, 6 Tore schießt, weiß ich nicht, ob er dann noch derselbe ist. Harry Kane hat so viel Tore geschossen, dass er gar nicht mehr weiß, wie viel Tore er geschossen hat. Deswegen kommt der auch garantiert nicht mehr auf die Idee, deswegen jetzt irgendwie ein bisschen die Bodenhaftung zu verlieren.
Und wenn wir auf die Zahlen gucken von ihm in diesem Spiel, er läuft 11,6 Kilometer. Also welcher Superstar, der mal als Mittelstürmer geholt wurde, macht denn das? Jetzt mal im Ernst. Also ja, Auftritt Weltklasse. Mehr kann ich nicht sagen.
Genau, nur Conny Leimer kann mehr laufen. Und sonst ist er, ja, aber das, ja, und zwar ja freiwillig. Das ist ja nicht so, dass der vom Trainer gezwungen wird oder so. Oder es gibt ja so, Lionel Messi ist nur einmal viel gelaufen, es war im Finale bei der Weltmeisterschaft. Da ist er sogar mal bei einer Ecke zurückgelaufen, ja, als die Franzosen eine Ecke hatten. Das hat er noch nie in seinem ganzen Leben gemacht. Und Harry macht es Woche für Woche, Tag für Tag. Und mir ist schon was aufgefallen, auch wenn du so die Fans siehst. Wir haben ja alle gesagt, was passiert nach Thomas Müller? Wir haben überhaupt noch einen Spieler, wo sich die Fans mit wirklich identifizieren können, der sagt, das ist der Bayern-Spieler. Harry ist es.
Und Harry hat Konrad Leimer ausgestochen in diesem Spiel. Ich habe die Zahlen hier noch vor mir liegen. 11 Kilometer Konrad Leimer, Harry Kane 11,6. Und Thema Spieler, den die Fans ins Herz schließen, habe ich das Gefühl, ist gerade einer auf dem Weg mit Alex Pavlovic, wenn wir uns jetzt wirklich mal an den Kilometern weiter festhalten wollen. 12,6 Kilometer gemacht, die meisten auf dem Rasen, war überall, fand ihn schon bei Nordirland, Deutschland sehr auffällig, weil sehr, sehr kampfstark mit dem Ball kann das eh. Also da habe ich auch das Gefühl, bei Alexander Pavlovic, der ist jetzt mal am Stück fit, da entwickelt sich gerade was. Und von der Art und Weise her, wie er spielt, dann auch einer, den die Fans richtig gut finden. Eigener Nachwuchs und so. Also fand ich auch einen sehr guten Auftritt von ihm.
Ja, und wenn ich dann den Harry, also das Spiel war so ein Signature-Spiel für Harry Kane. Und wenn ich den sehe, wie der spielt als 6er, 8er, 10er, quasi als Allrounder oder Kreisläufer oder was weiß ich auch immer, den kannst du auch einen Vertrag geben, weil der Punkt ist ja, wenn er mal vorne nicht mehr ganz so spritzig ist wie jetzt, wenn der jetzt noch 2 Jahre älter wird, der kann ja wunderbar hinter den Spitzen spielen. Da musste jetzt keine 37 Stundenkilometer laufen, läuft er sowieso nicht. Ja, der kann ja dieses Spiel verteilen. Das ist ja quasi, ja, das ist wie ein alter Zehner so früher auch. Wenn du diese Pässe siehst, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, haut er dem Diaz den Ball irgendwie genau in Lauf und ach, unglaublich, unglaublich. Und ich habe ihn nicht in der Glaskugel genommen, aber dazu später mehr. Bitte. Es war letztes. Wollen wir nicht. Nein, ich weiß es, es war ein großer Fehler.
Ja, und wenn Upamecano nicht verlängert und Schlotterbeck dann nicht will, dann stellt sich vielleicht Harry Kane auch neben Jonathan Tader nächste Saison in die Innenverteidigung. Das bleibt auch abzuwarten. Jetzt haben wir viel über die Gewinnerseite gesprochen. Rüber zu Schwarz-Gelb. Ich glaube, es ist ein Spielverlauf und ein Ergebnis, mit dem man aufgrund der Erfahrung aus den letzten Jahren in München aus Dortmunder Sicht mal wieder ganz gut leben kann. Klar, man nimmt nichts mit, nichts Zählbares, aber so ein 1-2, das liest sich schon in Ordnung, finde ich. Gerade die zweite Halbzeit. Erste Halbzeit hat Schlotterbeck ja selbst gesagt, da haben sie überhaupt nicht das gemacht, was sie machen wollten. Aber in der zweiten Halbzeit immerhin Traute bewiesen und es nicht zu einem 3, 4, 5-0 werden lassen.
Ja, hat schon Max absolut recht, aber ich finde es zu wenig für Dortmund. Und zwar, sie reden sich zu Recht auch jetzt schön. In München 2-1 verlieren, also vorher immer unterschrieben, auch wie es gelaufen ist. Alles gut, zweite Halbzeit, ordentlich gespielt. Nur, wenn du ein Spiel hinlegst, wo du, und das ist ja das, wo sie ein bisschen Augenwischerei betreiben, wenn die in der ersten Halbzeit 3-0 hinten sind, dürfen sie sich nicht beschweren und dann spricht kein Mensch mehr von einem ordentlichen Auftritt in München. Der erste Torschuss in der 48. Minute, übrigens, das war nicht die Nachspielzeit, ja, der ersten Halbzeit, nein, das war schon in der zweiten Halbzeit. Also der erste Torschuss, kaum Ballbesitz, ich weiß, ist ja Wahnsinn. Timo, du hast genau die Zahlen dazu. Ist ja beängstigend eigentlich, was in der ersten Halbzeit abgegangen ist. Ich will den Schwarz-Gelben jetzt nicht die Sause und das schöne Ergebnis irgendwie versauen.
Klingt aber beide bei mir?
Das muss ja auch diskutiert werden.
Ich weiß ja, was du meinst. Der Anspruch sollte eigentlich ein anderer sein. Und vielleicht liest es sich auch besser, als es dann tatsächlich war. Aber mit diesem 1-2 kannst du immerhin mal sagen, wir sind da nicht komplett vor die Wand gefahren.
Ja, genau. Ich habe mir die Zahlen mal wieder gerne angeschaut und habe gesehen, die Bayern mit 70% Ballbesitz in der ersten Halbzeit, 10-0 Abschlüsse. Dortmund, du hast es gesagt, kein einziges Mal auf Tor geschossen. Das erste Mal seit 2021 überhaupt in einem Bundesligaspiel. Da habe ich dann echt das Gefühl, wenn das der Plan war, so ungefährlich zu sein wie noch nie, ist das aufgegangen. Wenn man es jetzt nicht ganz populistisch betrachten will, gab es schon 3-4 Momente in der ersten Halbzeit, wo ich dachte, okay, wenn das Umschaltspiel jetzt funktionieren würde, dann könnte hier was passieren. Trotzdem fand ich den Auftritt in Halbzeit 1 echt nicht gut. Wenn man sich dann aber anschaut, wie sie reagiert haben und das Spiel offen gehalten haben, also ich meine, hinten raus zittert ganz München nochmal, ob das wirklich was mit den 3 Punkten wird, dann war das eine gute Reaktion darauf. Aber die erste Halbzeit war schon echt dünn.
Wie war eigentlich so im Stadion die Reaktion nach dem Zweikampf, wo man gesagt hat, aus schwarz-gelber Sicht, das hätte man gerne abpfeifen dürfen?
Es hat keiner gemerkt, genau wie die Spieler auf dem Rasen.
Ja.
Es hat sich da ja auch keiner beschwert. Also im Stadion war zu keiner Sekunde das Gefühl, oh, hier ist irgendwas Regelwidriges passiert. Und damit ist dann das Thema für mich eigentlich fast auch abgeschlossen, weil wenn es im Stadion keiner merkt, kein Spieler merkt, na, finde ich es ein bisschen schwierig, im Nachhinein dann so da drauf zu gehen.
Ja, es war ja auch schwierig. Normalerweise, Niko Kovac ist ja der Erste, der sich auch aufregt. Der hat dann auch ja irgendwie nur gesagt, ja, es ging um die Linie von Sebastian Dankert. Da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Im Mittelfeld hat er manchmal die Kleinigkeiten abgepfiffen. Also da gehörte dann auch so ein Schubser vielleicht mit dazu, aber im Strafraum nicht. Aber du musst das einfach mal umgekehrt denken. Wenn das jetzt der Abwehrspieler gewesen wäre gegen Harry Kane, und Harry Kane hätte den Elfmeter bekommen, da wären die Barrikaden hochgegangen. Und zwar vollkommen zu Recht, ja. Und das Beste war wiederum Harry Kanes Reaktion im Interview. Wie? Was meinst du? Was? Bei dem Tor? Faul? Hä? Über was reden wir eigentlich? Es ist ein Fußball. Der war völlig überrascht von dieser Diskussion. Also der hat das gar nicht mitbekommen. Es ist ja auch nur so hochgekommen, weil Lothar als Co-Kommentator hatte sich da so ein bisschen reingebissen in diese Idee und hat gesagt, ist Elfmeter. Ja, und da war er dann auch nicht wieder abzubekommen, wie das so ist. Also da hat er zu seiner Meinung, ich stehe zu meiner Meinung, ist auch okay, aber war eigentlich unisono so, wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Und da hat er dann auch Sebastian Dankert im Interview leichtes Spiel, das zu erklären, warum er da nicht abgepfiffen hat. Und ich glaube, das war auch dann letztlich okay so. Selbst Schlotterbeck, der hat sich's ja auch angeschaut. Und er hat dann gesagt, hat so überlegt, soll ich jetzt die Dortmund-Karte ziehen? Nein, ich ziehe sie nicht. Ich sag einfach, kann man schon so durchwinken lassen, ja. Aber trotzdem, Schiedsrichter war jetzt nicht so auf der Höhe, hat wirklich ein paar wilde Entscheidungen getroffen oder einfach unglückliche Entscheidungen. Da war er nicht so ganz bei der Sache.
Habt ihr es bewusst gemacht, um mich zu schützen? Habt ihr nicht dieses deutsche C-Punkt hier erwähnt, sondern wir haben einfach nur Bayern gegen Dortmund gesagt. Fand ich bislang wirklich schön in den Minuten, wo wir hier sitzen.
Ja, das ist ja Ullis Lieblings.
Nein, wenn es eh schon aus seinem Kopf ist, dann machen wir es nie wieder. Man kann sagen C-Punkt oder K-Punkt, je nachdem, wie man es, der deutsche Punkt. Hast du schon vergessen, Uli, wie du mich letzte Woche hier bis aufs Blut provoziert hast?
Kann mich nicht erinnern. Ich provoziere doch nie. Passiert doch nie.
Sehr gut. Dann machen wir einfach weiter. Das ist sehr schön. Dann trägt meine Arbeit Früchte und halten fest, die Bayern mit 5 Punkten Vorsprung auf Platz 2 auf die Leipziger, auf die Stuttgarter, beide am Wochenende gewonnen. Ich glaube, Stuttgart hat ist ein bisschen böse, aber hat, glaube ich, den leichtesten Gegner erwischt, den man an diesem Spieltag hätte bekommen können mit dem VfL Wolfsburg.
Boah, das ist schon bitter, was da abgeht, oder? Also ich hab mal auf die Aufstellung geschaut und habe mir gedacht, welchen Spieler kennst du? Und dann hat Maxi Arnold nicht mitgespielt. Dann wusste ich, jetzt kenne ich gar keinen mehr, wenn nicht Jonas Wind noch da gewesen wäre.
Und Christian Eriksen?
Und Christian Eriksen, ja, genau. Aber die beiden hätten gar nicht spielen sollen. Das musst du auch noch wissen, ja. Also Jonas Wind wollten sie verkaufen unbedingt, haben sie nicht losgekriegt. Ja, und der Eriksen war irgendwie so ein Notnagel, den die nicht mal aufstellen von Anfang an. Ja, also was für ein gesichtsloses Team. Also ich verstehe nicht, dieser Peter Christiansen, er mag in Dänemark überragender Sportdirektor oder Sportvorstand gewesen sein. Also spielen 6 Dänen in der Mannschaft. Was hat Wolfsburg mit Dänemark zu tun? Ich weiß es nicht. Also da ist eh schon ein schwieriger Fußballstandort. Aber jetzt ist es ganz bitter.
Na, aber da würde ich dir sogar widersprechen, was so die Gesichter der Mannschaft angeht. Ich finde, von den Namen her ist das schon ganz schön ordentlich. Jetzt haben wir über Wind gesprochen, über Eriksen. Gut, Eriksen ist eh nochmal ein anderes Level, glaube ich, auch was sein internationales Renommee angeht. Aber auch wenn du dir hinten die Kette anguckst mit Zehnter, den sie aus der zweiten Liga verpflichtet haben, den wollten auch ganz viele andere Bundesligisten, Innenverteidigung, Kuliarakis und Jens, sind auch zwei absolut gestandene Profifußballer, meiner Meinung nach. Rechts Kilian Fischer, davor Swanberg, links Mähle, dieser Dagim, der rechts immer Betrieb gemacht hat, wenn er eingewechselt worden ist, hat sich jetzt in die erste Elf gespielt. Also ich sag mal so, von der Hardware ist das kein 0-3 zu Hause gegen den VfB, was darum gelaufen ist.
Also du hast dich hiermit mit diesem Vortrag qualifiziert, der nächste Trainer in Wolfsburg zu sein. Die probieren sowieso alle aus, da kannst du dann auch hingehen, ist egal. Ja?
Du, probieren würde ich es. Ich bezweifle aber, dass mich irgendjemand anruft. Da gibt es noch 5-6 Namen, glaube ich, die sie davor auf der Liste hätten. Aber ja, vielleicht sind wir auch direkt beim Trainer. Paul Simonis, tut mir leid, so wie mir schon viele Wolfsburg-Trainer zuvor leid getan haben. Egal, Timo, was sie versuchen, man hat das Gefühl, dass sie alleine an einem Strang ziehen und der Rest nicht wirklich mitmacht.
Ich bin erstmal fasziniert.
Ohne Gegner, okay.
Ich bin fasziniert. Wir haben letzte Folge schon sehr lange über den VfL Wolfsburg geredet und ihr habt euch da fast schon in Rage geredet. Und jetzt
ja, weil da glaube ich demnächst was passieren wird. Wölfen. Da wird es knallen, da bin ich mir relativ sicher.
Das fürchte ich tatsächlich auch, wenn man sich die Auftritte so anguckt, weil ich bin da schon auch bei Max von den Namen her, von den Spielern her, allein ein Amura, was der in der vergangenen Saison gespielt hat, ist das mal ganz weit von dem entfernt, wo sie aktuell stehen. Und ja, dann hat man wieder das Gefühl, was sollen sie denn anderes machen, als auf der Trainerposition zu reagieren, weil jetzt gerade am Kader können sie nichts mehr ändern und dann soll es der berühmt-berüchtigte Impuls werden, um die irgendwie zu wecken. Aber ja, aktuell fällt es mir auch schwer. Viele Fragezeichen.
Lass uns lieber über den VfB reden. Das ist schon, also was Sebastian Hoeneß immer wieder zaubert, also muss man einfach sagen, absoluter Chapeau. Ja, Nick Woltemade, der in der letzten Sekunde abgegeben, keinen mehr bekommen dafür und trotzdem läuft's wieder. Und jetzt ist dann plötzlich Undav noch auf der Bank und Führig auf der Bank und also.
Demirovic verletzt, ja.
Demirovic und trotzdem funktioniert's. Also, Chapeau.
Jetzt habt ihr Woltemade gerade schon hier reingebracht. Habt ihr gesehen, was er am Wochenende gemacht hat? Ne,
für die Newcastle,
obwohl
sie
leider verloren haben?
Wie geil war das denn? Also mit der Hacke ein Tor ins lange Eck und zwar auch noch mit ordentlich Tempo. Gut, der kam auch schon recht scharf rein. Also muss man sagen, der ist unglaublich. Wie sich das dann so ändert auch. Ja. Jeder hat gedacht, ja, okay, wird interessant werden, ob das funktioniert. Aber Woltemade viel zu früh und der sollte lieber noch ein Jahr beim VfB Stuttgart. Nichts da. Schmarrn, so hingegangen und der mischt Newcastle auf. Also das finde ich schon, also absolut bemerkenswert und ich glaube, mit dem coolen Jungen werden wir noch viel Freude haben. Ich hoffe auch in der Nationalmannschaft, so wie es ausschaut.
Genau das, was du gerade angedeutet hast, ist auch das, was ich irgendwie am witzigsten finde, dieser Spin, den die ganze Geschichte jetzt bekommt. Bei Wirtz, da hat keiner in Frage gestellt, dass er die 125, 150, wie viel Millionen es dann am Ende des Tages wirklich werden. da hat keiner gesagt, boah, das ist aber viel. Und jetzt ist seine Leistung wirklich dürftig, wieder nur auf der Bank gewesen, jetzt bei der, was war es, die vierte Niederlage in Folge, die sie sich eingehandelt haben. Auf der anderen Seite Woltemade, der im Vergleich zu Wirtz ein echtes Schnäppchen war mit seinen 90, 95 Millionen. Und der liefert halt konstant am Fließband. Und plötzlich sagt auch keiner mehr. Also ja, wird interessant sein, was zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge vielleicht in einem Jahr, wenn er nochmal gefragt wird, zu Nick Woltemade sagt, ob er dann immer noch Newcastle durch die Blume als die Idioten bezeichnet, die tatsächlich so viel Kohle für ihn bezahlt haben. Mich freut das unheimlich. Ich hoffe, das nimmt er sich auch dann für die nächsten Länderspielauftritte mit, aber so viel Selbstbewusstsein, wie der, glaube ich, gerade tankt und aufbaut, kann nur gut sein für den deutschen Fußball, auch wenn er nicht mehr aktiv Teil des deutschen Fußballs ist.
Max, du hast es gesagt, gegen Fabian Hürzeler und Brighton doch wieder verloren. Also individuell läuft es richtig gut bei ihm. Newcastle als Gesamtkonstrukt, als Champions-League-Mannschaft dümpelt da eher so ein bisschen im unteren Mittelfeld in der Premier League rum, haben erst 9 Punkte geholt. Das heißt, aus deutscher Sicht feiern wir das gerade völlig zurecht. Ich finde es auch richtig cool, in was für ein Flow er ist. So als Mannschaft funktioniert es noch nicht so ganz. Da ist er jetzt natürlich der absolute Hoffnungsträger. Und das finde ich jetzt spannend in den nächsten Wochen. Die müssen jetzt irgendwann Ergebnisse holen. Da steigt dann auch wieder der Druck auf ihn, weil er jetzt so der Go-To-Guy wird. Und das dann zu beobachten, wie gut es dann weitergeht, ob das dann weiter so easy kommt, auch so. Also es wirkt ja gerade alles passend bei ihm. Es kommt alles zusammen. Der springt irgendwie hoch und haut das Ding mit der Hacke rein. Also hat noch gar keiner ein Tor geschossen. Und da passt alles zusammen. Der ist komplett im Flow. Spannend wird's dann jetzt, diese vielen Spiele auf der Insel. Wir gehen so langsam schon mal Richtung Weihnachten, auch wenn ich selbst kaum glauben kann, dass ich das sag. Aber da wird ja wirklich alle 2-3 Tage gespielt in England. Und da bin ich dann richtig gespannt. Wenn er da immer noch liefert, dann sind sie, glaube ich, over the moon. Und dann könnten sie ihn für 200 Millionen verkaufen irgendwann.
Du treibst die Preise, ich krieg das schon mit. Timo ist der Preistreiber hier, der Große drinnen, ja. Ja, nochmal, Premier League ist ja noch Wahnsinn. Unser wahnsinniger Marinakis, der Oberboss von Olympiakos Piräus, Besitzer von Nottingham, hat seinen Halblandsmann nach 6 Spielen wieder rausgeschmissen. Ja, obwohl ich gedacht habe, die große griechische Connection funktioniert, aber das sind beide solche Ego-Socken. Muss man sich vorstellen, der schmeißt den portugiesischen Trainer Spirito Santo raus, weil er irgendwas in irgendeinem Interview gesagt hat, was ihm nicht gepasst hat. Der hat Nottingham in die ins internationale Geschäft geführt. Wegen nix nimmt er den Postecoglou, oder wie heißt er genau so irgendwie? Ja?
Postecoglou ist es.
Postecoglou, genau. Ja, auf jeden Pustekuchen, Postecoglou, also rausgeflogen. Ja, und und zwar irgendwie so 10 Minuten nach Spielende. Der ist bei der Halbzeit schon aufgestanden und da war es schon klar, dass er ihn rausschmeißt. Also ich habe ja viele Geschichten auch von griechischen Freunden gehört, dass den als Präsidenten zu haben, das ist echt eine solche Ego-Maschine, aber er schadet sich ja selber und Nottingham. Also das ist unglaublich.
Ja, 18 Minuten nach Abpfiff wusste, glaube ich, auch der Trainer. Pustekuchen, Postecoglou, dass es vorbei ist für ihn.
Vorbei mit ihm. Aber beide glauben sie, dass sie die Größten sind weiter. Also gut, wunderbar.
Ja, das nach ist der 39 Tagen Premier. Übrigens. Ja, nach 39 Tagen entlassen. Also das hat sich dann auch gelohnt. Nie. Das ist ein Tagessatz, wie früher Uli Köhler bei Ran in der Bundesliga bekommen hat. Also das hat sich schon gelohnt auf jeden Fall. Ja,
so günstig bin ich nicht hergegangen.
Hat ein bisschen was von Ten Hag. Wie lange hat er? Nee, er hat sogar fast 60 Tage hat er, glaube ich, gehabt. Ne? Also das ist nochmal deutlich flotter gewesen, was da. Aber gut, aber da war auch ein großer Teil noch Saisonvorbereitung. Da konnte gar nicht so viel öffentlich anbrennen. Darf ich einen Schwenk aus Heidenheim erzählen? Weil ich weiß, dass Uli noch nie auf der Ostalb war. Du warst noch nie auf dem Schlossberg, noch nie in der Freud-Arena. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, ich keine Ahnung. Es ist eines der wenigen Stadien, wo ich in Deutschland, wo ich noch nicht war. Also ich war sogar schon in Meppen, muss ich sagen, und habe übertragen, ja. Wo die Fans ja diesen wunderbaren Spruch haben. Ich weiß es nicht, ob es den noch gibt heute. Wir schieben Gülle und ihr nicht, ja. Also die Fans in Meppen werde ich nie vergessen.
Den wird's bestimmt noch geben.
Das ist mir im Gehirn festgebrannt, dieser Spruch. Nein. Ostalb noch nicht. Ich weiß nur immer, dass windig ist und dass wenn man losfährt in Stuttgart oder in München, um auf die Ostalb zu fahren, man immer einen Pullover einpacken muss, egal welche Jahreszeit ist.
Das ist definitiv so. Also das Einzige, was da oben hinkommt, ist der Wind. Selbst wenn die Sonne scheint, du merkst es nicht. Es ist immer arschkalt, aber sehr, sehr herzlich. Also die Wärme da, die kommt von innen. Beispielsweise der Presseraum. Jetzt kennt ihr zwei Verwöhnten ja eigentlich am besten den in der Allianz Arena, wo es dann, was ist das, Käfer-Catering, glaube ich, gibt. Ne? Wo man
Do
dann
und
so
Co-Catering.
Die Oder so. Also jedenfalls gibt's da Rinderfilet mit Bratensoße und Kartoffelgratin und sowas. Das gibt's alles auf der Ostalb nicht. Dafür trifft man die Leute, die da das Catering machen, im Presseraum. Da arbeitet eine Dame, die kenne ich inzwischen ganz gut. Ich komme immer mit meiner Thermoskanne da rein und dann kommt sie schon und sagt, ach, das heiße Wasser, junger Mann, das ist da hinten. Und dann macht sie mir meistens sogar noch meine Thermoskanne voll. Und so sind da eigentlich alle Menschen, die was mit dem Verein zu tun haben, die dort arbeiten. Und ich meine das im positivsten Sinne, wie ich es nur meinen kann. Das ist auf einem Level, wo du sagst, okay, das fühlt sich an wie früher, als wir kicken waren. In der, egal ob das Kreisliga oder Bezirksliga war, da arbeiten noch die Verwandten der Akteure gefühlt mit. Und das ist super schön. Das sollte mal hier erwähnt werden. Und jeder, der die Möglichkeit hat, sollte mal die Voith Arena besuchen.
Max, da muss ich leider dazwischen grätschen. Du gehst mit der Thermoskanne in einen Presseraum, lässt dir dann irgendwie was einfüllen und dann baust du dein Campingzelt irgendwie hinterm Presseraum neben der Arena auf und schläfst auf der Luftmatratze. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, nein, also aber das ist ja 90 Minuten sind nicht nur im Old Trafford sehr lang, sondern auch in der Voith Arena. Gerade wenn dann der Wind einsetzt, egal wo man steht, man denkt, oh, jetzt habe ich hier wirklich die zügigste Stelle des Stadions erwischt.
Und da machst du dir Glühwein oder was?
Nein, ein heißes Teewasser natürlich.
Ja, und die Teebeutel,
und Teebeutel haben sie da auch. Nein, Teebeutel haben sie natürlich da auch. Da ist dann alles gedacht in der Voith Arena. Und dann nimmt man sich noch irgendwie ein Stück selbstgemachten Kuchen mit und dann kommt man gut durch diese 90 Minuten. Aber sonst ist es wirklich, glaub mir mal, Uli, du sitzt da, also die Position für den Field Reporter, die ist hinter der Eckfahne an der Osttribüne, an der Kurve, wo die Heidenheimer Ultras stehen. Genau an der Eckfahne und ja, da ist es schattig. Die Sonne ja. Kommt, wenn überhaupt, nur auf die andere Tribüne. Um diese Tageszeit.
Also als Field Reporter kann ich mich erinnern, da wird man, wenn man bei den Ultras ist, sehr oft mit Bier übergossen und beworfen. Ist das dann in Heidenheim auch so oder sind das die braven Ultras? Sind das
zum Glück
die Trainer-Ultras?
Komplett das Gegenteil. Aber also ich kann deiner Befürchtung folgen. Also ich würde mich jetzt auch nicht in jedem Stadion direkt vor die Stehtribüne stellen oder hinsetzen, aber da ist es kein Problem. Da sind die Leute sogar eigentlich noch froh, weil du hast ja immer so einen kleinen Monitor da stehen. Dass sie dann bei strittigen Szenen auch gerne mal runtergucken und mit dir dann die Wiederholung schauen und natürlich immer zum Entschluss kommen, oh, der pfeift wieder gegen uns.
Ja, genau, und dann fragen sie einen immer, war das jetzt was,
Genau. Und man sieht den Augen schon an, eigentlich sollte man sie jetzt anlügen und sagen, dass genau das sagen, was sie hören wollen, weil wenn man sagt, nee, beruhig dich, war nichts, dann macht man sich da auch keine Freunde. Ist aber in Heidenheim wirklich überhaupt kein Thema. Und auch Frank Schmidt hat es nach dem Spiel, glaube ich, genau treffend gesagt, wir sind Heidenheim, hier muss jeder 100% oder mehr geben, damit überhaupt die Chance besteht, dass wir in der Bundesliga einen Gegner besiegen. Und das ist so eine Mentalität, die irgendwann nutzt sich das, glaube ich, ab bei den allermeisten Projekten. Aber Frank Schmidt kriegt es jetzt seit fast 2 Jahrzehnten hin. Immer wieder also diese Mentalität und auch Emotionalität mit reinzubringen. Kurz zum Spiel. Heidenheim wahnsinnig losgelegt für einen Tabellen-17. Sie sind nicht mehr 18. gewesen am Samstag, weil die Gladbacher am Freitag verloren haben und dadurch die rote Laterne bekommen haben. Aber du denkst ja eigentlich, okay, Schlusslicht der Liga, jetzt war Länderspielpause, da haben sie eher ein bisschen drauf geguckt, dass sie hinten den Laden dicht kriegen. Aber das Gegenteil war der Fall. Die haben sofort Alarm gemacht. Nach 90 Sekunden hatten sie, glaube ich, schon 4 Eckbälle. Die Werderaner wussten überhaupt nicht, was abgeht, waren, glaube ich, völlig überrascht, obwohl du als Gegner, wenn du auf die Ostalb fährst, eigentlich durch sowas nicht überrascht sein dürftest. Und dann haben sie sich mal wieder nicht belohnt. Zweimal ist dann Bremen in Führung gegangen. 110 Sekunden waren es, glaube ich, die zwischen dem 1-1 der Heidenheimer, wo dann einmal der ganze Schlossberg gewackelt hat, und der erneuten Führung der Bremer gelegen hat. Trotzdem sind sie einfach wiedergekommen. Und da habe ich auch danach die Spieler gefragt, spürt ihr überhaupt Rückschläge? Fühlt sich das an für euch wie ein Rückschlag, wenn ihr so viel tut, wenn ihr so viel investiert und dann trotzdem zweimal in Rückstand geratet? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die auf so einer Welle sind, dass sie sagen, okay, Rückschläge gibt's nicht. Wenn wir ein Gegentor kassieren, dann ist es eigentlich das Erwartbarste, was es gibt, und wir machen einfach weiter.
Und wo wir gerade schon im Tabellenkeller dieser Liga sind, es ist mal wieder Classic Bundesliga, würde ich sagen, nach den ersten 7 Spieltagen.
Der wir Klassiker, endlich. Uli, ja. Erinnerst du dich jetzt, was ich meinte? Der Klassiker.
Der Klassiker. Der Klassiker ist auch ein Thema bei mir.
Ja.
Weil, ihr habt gesagt, 5 Punkte jetzt zwischen Platz 1 und Platz 2. Und wenn wir dann nach unten gucken in der Tabelle, Platz 18, Gladbach mit ihren 3 Punkten, da sind es dann aber 5 Punkte bis Platz 11. Also es zeichnet sich schon mal wieder ab. Unten werden wieder ganz viele ganz, ganz lange zittern müssen. Oben wird es wahrscheinlich eher weniger Zitterei, sondern eher die Frage, brauchen die Bayern-Fans einen Schal bei der Meisterfeier oder geht es vielleicht doch mit dem Übergangsjäckchen?
Es wird ein langer Kampf um, wer darf nächste Saison erste Liga spielen und dann endlich gegen Elversberg. Habt ihr das mitbekommen am Wochenende? 6:0. Sind die in die Länderspielpause gegangen als Tabellenführer? War ich schon ein bisschen gespannt. Okay, wie kommen sie jetzt da raus? Kommen die nachher auf irgendwelche Ideen, was anders zu machen, was noch besser zu machen? Wenn sie die Idee hatten, dann hat sie auf jeden Fall geklappt. 6:0, Greuther Fürth weggefiedelt. Ebnu Talib, der schon 3 Zweierpacks hatte, hat sich gedacht, Zweierpack ist mir ein bisschen langweilig geworden. Ich mache jetzt nur noch Dreierpacks. 3 Buden gemacht. Und Vincent Wagner, der Uli, wie schätzt du den eigentlich ein? Du hast ja jetzt schon mit deutlich mehr Trainern zu tun gehabt in deinem Leben, als Timo und ich das bisher durften. Für mich ist das eine ganz, ganz interessante, fast schon kuriose Figur.
Also das ist doch, dieses ganze Elversberg ist kurios und interessant. Vincent Wagner vorne dran, denkt jeder Horst Steffen, der Mann, der diese Elf gebaut hat, der super ist und der sie da hingeführt hat, weg, wie geht's weiter? Dann noch die besten Spieler, weg, wie geht's weiter? Dann kommt Horst Steffen geht, Vincent Wagner kommt und das geht genauso weiter. Und da muss man natürlich auch dann diesen Nils Ole Bogmer erwähnen, welche Spieler der immer herzaubert. Selber war er, glaube ich, ein U21-Spiel hat er mal gemacht, in Wien, Wiesbaden hat er die Karriere beendet. Ja, und die Engländer werden immer sagen, der, the bookman, ja, weil der B-O-O-K, ja. Also, hat keiner noch gehört und irgendwie ist das ein absolutes, das neue, wie heißt das, nicht Glasauge, das Edelauge oder Tauchauge, ne, wie hießen die alle, ihr wisst das, ja.
Diamantauge.
Diamantenauge, was der
oder Perlentaucher, aber nicht Glasauge.
Ja. Ich weiß schon, das war ja auch der Sinn der Sache. Endlich hat es einer kapiert. Jungs, aufwachen, so ist es. Ja, so lobe ich es mir hier. Genau.
Wo du ihn gerade ansprichst, Uli, Ebnu Talib ist ja das jüngste Beispiel von dem Diamantauge Nils Ole Bog. Wenn wir uns den Werdegang mal anschauen, vor einem Jahr ist er gewechselt zum FC Gießen. Da war er vorher 7 Monate vereinslos. Also da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man 12 Monate später die Liga zerschießt. Dann holt den Elversberg im Januar für 100.000 Euro aus der Regionalliga. Dann haben sie ihn so ein bisschen rangeführt. Ich weiß auch noch, ich habe Elversberg in der Rückrunde dann mal gemacht. Dann hat man den Namen mal gelesen, konnte den aber schnell abhaken, weil stand dann gefühlt eh nie im Kader und so richtig Einfluss auf das Spiel hatte er nicht. Dann habe ich die im Pokal gemacht. Da hieß es schon, ja, der Ebnu Talib, der hat eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Und jetzt stehen wir nach 9 Spieltagen da. Der hat 9 Tore, ist Top-Torjäger dieser Liga und für mich der Inbegriff für Elversberg.
Ja, und Gießen wird weinen.
Und Max, beim Trainer ist das Handy fliegen gegangen.
Oh ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, bei welchem der vielen Tore es passiert ist, hat sich dann später im Interview herausgestellt. Bei irgendeinem Torjubel ist ihm das Handy aus der Hosentasche gefallen, aber es wurde natürlich gefunden. Ist jetzt nicht so die Kontaktlinse, die man verliert und dann suchen 22 Spieler plus Schiedsrichter und Trainer dann auch noch auf dem Feld die Kontaktlinse. Handy von Vincent Wagner konnte auch gesichert werden. Es war ein rundum erfolgreiches Wochenende für die SVE. Ich habe übrigens auch einen Stadionpunkt geholt. Ich war noch nie in Darmstadt bis zum gestrigen Sonntag.
Böllenfalltor.
Das war das erste Mal. erste Mal Böllenfalltor. Ich war sehr gespannt. Sehr schönes Stadion. Sehr angenehme Fans. Die waren alle sehr wohlwollend. Also Tusche musste sehr, sehr viele Fotos machen. Haben sich gefreut, Thorsten Matuschka zu sehen.
Wenn denn nur das Fußballspiel nicht gewesen wäre, oder Max? Ich habe es kommentiert. Also
ja.
Das waren schon längere 90 Minuten, muss ich sagen.
Das war das einzige 0-0 in Liga 1 und Liga 2 an diesem Wochenende, ne?
Und das war auch völlig zu Recht ein 0-0. So ehrlich muss man leider auch sein.
Bin ich auch.
Dann, wir müssen ja noch in ein paar andere Sachen schauen. Und ich glaube, Timo hat ja sowieso das absolute Sportwochenende nicht für als Sportjournalist, sondern als Fußballenthusiast. Mehr geht nicht. Erzähl bitte, Timo, erzähl es uns. Wo war es am schönsten?
Du, das ist das Schöne, wenn man in München lebt, da kann man sehr viel Fußball gucken. Parallel, ich habe es gesagt, Fußball auch noch übertragen. Aber es war wirklich das perfekte Wochenende. Freitagabend, die Spielvereinigung Unterhaching gegen Bayreuth. Ein grandioses 1:1. Da stand der Fußball für uns jetzt nicht ganz im Vordergrund, sondern eher das Wirtshaus nebenan, so ehrlich muss ich sein. Da kann man wunderbar essen und vielleicht auch das eine oder andere Getränk nehmen. Man hört die Stimme, sie hat gelitten. Dann Samstagabend die Bayern gegen Dortmund. Das war natürlich nochmal eine ganz andere Sportart im Vergleich zu dem, was vorher war. Und dann bin ich gestern nach dem Darmstadt-Spiel ganz schnell aufgebrochen und dann noch zu den Löwen gegangen. 1860 gegen Duisburg, 60 gewinnt. Und da auf Giesings Höhen, Uli, du warst, glaube ich, schon gefühlte 1000 Mal da. Wenn da so richtig Stimmung ist, also viel mehr geht nicht. Da schlägt das Fußballherz dann doch höher.
Und war ein geiles Spiel, haben sie verdient gewonnen?
Also von geilem Fußball möchte ich nicht reden, aber die Stimmung war gut.
Okay, na gut, also wunderbar.
Die Glaskugel.
Glaskugel, Leute. Ich weiß noch, wen ich nominiert habe. Und ich sehe meinen Nominierten als eine ganz heiße Aktie. Ich habe gesagt, Nico Schlotterbeck wird dem Spiel Bayern gegen Dortmund seinen Stempel aufdrücken. Hat er auch
Stempel
geschafft in der zweiten
aufgedrückt.
Halbzeit.
Den Stempel aufgedrückt. Oh.
Ja, hör mal. Ist 10.08 Uhr am Montagmorgen.
Herr Max, deine Formulierungskunst, ich lobe sie ja immer, aber das war natürlich jetzt schon ein Highlight, dass er da rausgelassen hat.
Er war schon Straßenschwein.
Den Stempel
aufgedrückt. Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht. Und vor allem, da haben wir ja auch drüber gesprochen, da möchte ich mir auch an dieser Stelle nochmal kurz recht geben. Ich habe letzten Montag schon gesagt, dass in der Woche, wo Bayern gegen Dortmund spielen, natürlich dieses Thema Nico Schlotterbeck, Vertrag, oh, was ist denn mit dem FC Bayern, die wollten ihn ja schon mal, und natürlich wurden hier und da ein paar, sagen wir mal, Lunden gelegt, aber Schlotterbeck war davon unbeeindruckt, genauso wie ich ihn übrigens auch eingeschätzt hätte, und konnte danach, nach dem Spiel auch, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar seine Gedankengänge aktuell zum Thema Vertrag nochmal offenlegen, hat er souverän gemacht und nicht selbstverständlich, dass er dann ein Spiel abliefert, wo er nicht so einen kleinen Hakler drin hat.
Nein, also Schlotti war gerade zweite Halbzeit wirklich überragend, hat super gespielt, also klar, dass da nicht nur die Bayern den irgendwie haben wollen, aber ich fand ihn, so habe ich ihn auch noch nicht erlebt, ich fand ihn absolut souverän, wie er es erklärt hat, wie er gesagt hat, es geht bei ihm um die Zukunft, wo kann ich Titel gewinnen? Oder das hat man rausgespürt, also dass er den nächsten Schritt nach oben, er will um Titel mitspielen und da muss Dortmund eine Perspektive haben, dann wird er da auch sicher dabei bleiben und ansonsten muss er sich's überlegen. Also komplett nachvollziehbar, sympathisch, zurückhaltend auch gesagt, es ist noch über 1,5 Jahre, 1 Jahr, 7 Monate hin, bis der Vertrag ausläuft. Also auch ein bisschen eine gemachte Diskussion, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also ja, war gut. Schlotti war auch im Interview, im Nachspiel, in der Nachspielzeit war er genauso gut wie auf dem Platz.
Und auch in der zweiten Halbzeit hatte man auch so das Gefühl im Stadion, da übernimmt gerade einer. Der war wirklich der Anführer dieser Mannschaft. Und Max, ich möchte dich dann auch loben, nachdem du es selbst schon getan hast. Ich finde auch, du bist der Gewinner dieser Glaskugel. Ich hatte Nadim Amiri, der hat zwar getroffen
vom Punkt,
für Mainz gegen Leverkusen. Vom Punkt, genau, das haken wir schnell ab. Uli hatte Serhou Guirassy, da bin ich mir gar nicht sicher, ob der mitgespielt hat. Also von daher, Max Zierke,
herzlichen Glückwunsch. Der war ein guter Steigbügel für Kane, fürs Tor.
Ich muss jetzt hier ein Versprechen noch geben an dieser Stelle, weil mich ein aufmerksamer Hörer drauf aufmerksam gemacht hat. Er möchte ganz gerne mal den Zwischenstand der Glaskugel. Und den gibt's nächste Woche. Das verspreche ich. Ich werde reinhören. Ich werde nachrechnen.
Du musst dir jetzt alles nochmal anhören.
Ich werde mir jetzt alles nochmal anhören.
Das tut mir jetzt schon leid.
Eine Laola für Max. Eine Laola für Max und Schlotterbeck. Natürlich großartig. Ja. Mit Gerasi habe ich habe gedacht, der Knoten platzt.
Der Knoten platzt.
Nein.
Hat keinen Stempel aufgedrückt, ne?
Ja, keiner hat keinen Stempel aufgerückt, ja.
So, und ich starte jetzt eine Serie, sage ich euch. Ab sofort werde ich bis zum Winter jede Woche die Glaskugel als meine absolute Killer-Rubrik hier einnehmen. Und ich nehme den HSV, weil die spielen gegen den VfL Wolfsburg. Ich bin am Samstag auch im Stadion, im Volkspark. Ich glaube ehrlich gesagt, dass... das würde ich ganz kurz noch... Bevor ich mich festlege, würde ich das zur Diskussion stellen. Sehen wir Paul Simonis nochmal am Wochenende?
Ja, du meinst, wenn der Trainer ist, schlägt der HSV auf jeden Fall die Wolfsburger.
Sonst hätte ich Angst vor dem Trainereffekt, weißt du? Dann würde ich es mir vielleicht nochmal anders überlegen. Aber... Ich gehe mit dem HSV und dem in Leipzig so schön verabschiedeten Yusuf Paulsen.
Finde ich gut.
Heimspieltor.
Das sehr gut dabei.
Bei euch?
Top Choreo übrigens auch, muss man sagen. Sehr, sehr schön. Auch da die Leipziger Fans werden ja oft kritisiert und das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, sonst hätten wir noch viel zu viel Zeit hier zu verbringen. Aber die Choreo, die konnte sich wirklich sehen lassen. Das war echt außergewöhnlich. Richtig cool, wer es nicht gesehen hat. Wie immer, skysport.de auf Instagram. Da gibt es auch das Woltemade-Tor übrigens. Von daher, da reingucken. Und ich würde gehen mit einem Risikotipp. Aber dafür bin ich ja auch da. Gladbach gegen die Bayern. Fast auch ein Klassiker, würde ich sagen, oder? Im deutschen Fußball.
Mit Sicherheit.
Und ich ist alles Klassiker.
Gladbach mit der großen Überraschung. Gladbach mit Haris Tabakovic.
Hätte ich auch tatsächlich überlegt, ob ich den Gladbachern irgendwie mal so ganz unerwartet eingönne. Finde ich gut. Haben wir Platz 2 auf jeden Fall schon sicher in der Glaskugel. Jetzt kommt Platz 3, Uli.
Okay, dann habe ich jetzt sofort den Gedanken von Timo aufgenommen. Gehe auch mit und ich sage, der Mann, der das entscheidende Tor schießen wird in Gladbach für den FC Bayern, ist Conny Leimer. Weil der muss außer Rennen dann auch mal ein Tor schießen. Ja, also ich weiß, die Chance ist, glaube ich, bei 4% Expected Goals bei Conny Leimer über die ganze Saison, dass er mehr wie 2 schießt. Ich glaube, 1 hat er schon geschossen. Okay, ich gehe auf jeden Fall damit, aber vielleicht schafft er es diesmal.
Wahnsinn, wie du dich immer aus dem Fenster lehnst und Woche für Woche hier mit Bayern-Spielern um die Ecke kommen magst. Ohne Gerasi mal Ausnahme. Aber ist jetzt auch kein Geheimtipp. Aber nächste Woche, ich bin sehr gespannt. Damit müssen wir die Folge bitte eröffnen. Ich will es vorher auch nicht wissen, wie es wirklich steht. Und wenn ich nicht führe, fechte ich es an.
So machen wir das. Genau. Aber bevor wir jetzt hier so langsam schon Richtung schwingende Glocke kommen,
Champions League, ganz kurzer Ausblick.
Champions League, Wahnsinnsspiele, Frankfurt-Liverpool spielt, Leverkusen gegen Paris Saint-Germain. Da würde ich ganz gern von euch nochmal hören. Gerade zu Frankfurt-Liverpool finde ich ein Riesenspiel.
Ja, Liverpool also mit 4 Niederlagen in Folge. Also ich glaube, du hast lange nicht mehr so einen guten Zeitpunkt erwischen können, um Liverpool vor die Flinte zu kriegen.
Ja, oder einen schlechten. Ja, weil irgendwann reißen auch solche Niederlagenserien. Ja, also bei Liverpool. Also da ich habe Befürchtungen, weil die Frankfurter ja auch nicht jetzt so in Schuss sind, dass du sagst, die spielen gerade alles auseinander. Also da hakt es ja auch ein bisschen. Also wird, aber es ist eine gute Möglichkeit. Und ich glaube, die Frankfurt-Fans werden natürlich auf jeden Fall schon mal sich die Tabelle anschauen da in der Premier League und werden sagen, okay, da geht was. Also bin absolut gespannt. Und dann kommt, was werden wir dann sehen, wenn ich in die Glaskugel schaue, der Durchbruch von Florian Wirtz in Frankfurt. Mit einem Tor und 2 Vorlagen oder irgend sowas. Irgendwas Außergewöhnliches. Do the unexpected. Das ist immer das, was dann zählt. Also, bin gespannt. Auf jeden Fall absolutes Superspiel. Ich glaube, da werden alle drauf schauen. Bei den Bayern ist ja ein bisschen einfacher. Gegen Club Brügge. Ja, also, belgische Heimat von Vincent Kompany. Kann er dann mit denen auf jeden Fall was reden die da, flämisch parlieren.
Ja, und Leverkusen ja, gegen PSG, ich habe gerade mal geguckt, die letzten zwei Ligaspiele, PSG nur mit dem Unentschieden, ne? In Lille und gegen Straßburg ein 1-1, ein 3-3. Also man sollte aus Leverkusener Sicht da schon ein bisschen was versuchen. Ist auch ein Heimspiel. Also bin ich gespannt.
Ja, und Leverkusen gerade ja immer mit der Vorgabe, die spielen gar nicht so besonders, gewinnen aber immer alles oder haben auf jeden Fall einen guten Lauf. Jetzt haben sie sogar mal auch ordentlich gespielt. Also da ist, glaube ich, sowas am Wachsen oder man merkt es jetzt, was Jungland da alles jetzt bewirken kann und die Mannschaft kommt wieder in Schuss. Also das wäre doch gerade mal der richtige Zeitpunkt, da noch ein Ausrufezeichen zu setzen.
Bei PSG immer auch so ein bisschen die Frage, wer da gerade fit ist. Die haben da ja ein paar Probleme gehabt. Trotzdem zuletzt in der Champions League in Barcelona richtig
gewonnen,
gut gespielt.
Ja. Champions League
auch
ist schon noch was anderes.
Absolutes Topspiel.
Ja.
Schon cool. Also ich freue mich richtig auf diese Woche. Und damit wir die Nummer dann rund haben, Dortmund in Kopenhagen. Zum einen auch da ein cooles Stadion, extrem stimmungsvoll. Und das Wiedersehen mit Moukoko natürlich auch nochmal interessant. Also ich finde aus deutscher Sicht echt eine richtig coole Champions League Woche. Die Bayern, du hast es gesagt, fallen da fast schon so ein bisschen ab. Das ist Pflichtprogramm. Der Rest ist richtig Highlight. Das wird cool.
In diesem Sinne.
Ja,
schöne Fußballwoche. Steckt einiges drin.
Haben wir eine geile Fußballwoche vor uns. Dann kann ich nur sagen, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt ein paar Sterne, bewertet sie, ladet sie runter, folgt uns. Und natürlich, das letzte Wort hat dann wie immer der Timo.
Schwingt die Glocke.
So ist es. Ciao, servus.
Tschüss.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.